Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast.
Herzlich willkommen zur Nabelshow. Wenn ihr jetzt gleich irgendwelche Geräusche im Hintergrund hört, dann weil ich draußen bin und dann, das ist dann eine Mischung aus Park- und Großstadtgeräuschen, weil ich im Mediapark sitze, im Herzen von Kölle, wie man so schön sagt. Im Mediapark, also das ist ja nicht einfach nur ein Park. Also hier, wo ich sitze, ist tatsächlich ein Park, aber das ist eine Ansammlung von modernen Gebäuden. Gott, modern, ja, gibt es auch schon seit ich hier bin und länger. Kannst du jetzt über die Architektur streiten? Ich mochte das immer, ich finde sie nicht hässlich, aber es hat für mich irgendwie was Heimliches, weil ich hier nicht mehr so oft hingekommen bin seit Corona und früher war ich doch hier sehr viel. Das ist der große Kinokomplex, den ich war, bevor ich die kleineren Kinos wieder für mich entdeckt habe. Mittlerweile sind Kinos gerade für mich leider komplett vom Plan gestrichen, wie halt auch immer noch alle anderen Massen-Menschenansammlungsveranstaltungen. Da muss ich einfach noch mich ein bisschen gedulden. Hoffentlich gibt es irgendwann ein Ende dieser Therapie, denn meine Onkologin war wieder mal sehr schwammig, als ich letzte Woche gefragt habe, ob man denn anhand der Computertomographie, das ist das die erste Kontroll-CT-Aufnahme, die jetzt heute gerade gemacht wurde, also da komme ich nämlich gerade her, ob man da vielleicht schon irgendwie ganz vorsichtig eine allererste Prognose stellen könnte, irgendeine ganz ungefähre Aussage, wie lange denn wohl die Therapie dauert? Ein Jahr, 2 Jahre, 5 Jahre, was weiß ich, irgendwas in dem Bereich oder ob das so aussieht, als ob sie länger dauert oder kürzer. Mehr wollte ich ja gar nicht. Und dann kommt irgendeine schwammige Aussage, bei der ich dann da rausgehe und denke, habe ich jetzt gerade gehört, dass ich die Therapie bis ans Ende meines Lebens fortsetzen muss? Egal, wann ob der Krebs irgendwann besiegt, also die Metastasen weg sind oder nicht. Ich da draußen, dachte nur wieder, ich habe wieder mal alles falsch verstanden oder was ist eigentlich los? Warum geht man immer wieder aus Arztpraxen heraus, aus solchen Gesprächen und fragt sich immer erst im Nachhinein, was habe ich da jetzt eigentlich gehört? Was ist mir da jetzt eigentlich gerade gesagt worden? Ja, das geht jetzt wirklich schon seit Oktober, seit das zweite Mal der Krebs aufgetaucht ist und ich von Kreti zu Pleti weitergereicht werde, geht das jetzt schon so in schönen, regelmäßigen Abständen. Stehe ich da wie der Ochs vom Berg und weiß nicht, was ist mir jetzt eigentlich gerade gesagt worden, kämpfe mit der Information. Mir ist ja klar, dass man auch bei dieser Art der Therapie, ich habe mich ja ganz bewusst gegen die Operation entschieden, ich hatte da eine Zweitmeinung aus einer renommierten Quelle hinzugezogen, die mir die Immuntherapie empfohlen hat, auch mit Absprache des dortigen Tumorboards. Das war keine einsame Einzelentscheidung und die Onkologin hat das unterstützt. Und im nächsten Treffen sagt sie wieder, ja, sie hat ja eigentlich schon immer die Operation empfohlen. Und im nächsten Treffen sagt sie immer, ja, die Therapie, das ist genau das, was ich Ihnen auch empfohlen hätte. Ich weiß langsam echt nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Ehrlich, die onkologische Praxis, in der ich da bin, in der fühle ich mich sehr wohl. Was ein wichtiger Punkt für eine Therapie ist, wenn man da alle 3 Wochen hin pilgert, um eine Infusion verpasst zu bekommen, dann sollte das keine Überwindung sein. Dann sollte das kein hässlicher Ort sein, wo man sich hinquälen muss. Und das ist da wirklich nicht der Fall. Das liegt ein bisschen am Rand von Köln, schön im Grünen. Der Raum, wo man die Infusionen bekommt, der ist offen und hell und luftig und angenehm, angenehme Liegesessel. Ein bisschen Musik läuft da und man döst da eine Stunde vor sich hin und dann ist das wieder weg. Also das macht das Ganze sehr leicht für mich, diese Therapie durchzuziehen, dass ich weiß, das ist nichts Schlimmes, was mir da alle 3 Wochen passiert, sondern tatsächlich eigentlich eher sogar was relativ Angenehmes, von dem Piekser abgesehen, der die Infusionsnadel so mit sich bringt, ist, ich muss gerade hier kurz am Mikrofon rumfummeln, das rutscht weg. Entschuldigung, sehr unprofessionell von mir. von dem Piekser abgesehen, der da jetzt schon wieder, müsste jetzt hoffentlich sitzt das, ist das eigentlich, der Piekser ist das Schlimmste. Und daran habe ich mich mittlerweile so sehr gewöhnt. Das ist schon nicht mal mehr zweitrangig. Das ist komplett unwichtig, ob mir eine Nadel irgendwo reingestochen wird oder nicht. Wenn man bedenkt, wie viel Angst ich früher vor Spritzen hatte, das hat sich auch sehr gewandelt. Aber man möchte natürlich trotzdem wissen, ob das irgendwann ein Ende findet. Und die Aussage hätte genauso gut auch so interpretiert werden können, dass wir das machen, bis der Krebs weg ist. Ja, das ist irgendwie, natürlich. Aber es war einfach so eine Nicht-Aussage. Es war so ein schwammiges Drumherum-Gerede. Und ein Nein kann man zu dem Zeitpunkt natürlich nicht sagen, hätte mir ja auch gereicht. Weil das, aber nichtsdestotrotz, ich war jetzt gerade hier in der Klinik, in einem dieser Mediapark-Gebäude, und wenn ich mich umdrehe, könnte ich, gute Frage, in welchem Gebäude war ich denn? Von hier aus ist das gerade ganz schwer zu sagen, wahrscheinlich nicht in der Business-Media-School, das wohl nicht, sondern eher in dem Nebengebäude, da hatte man nämlich einen, das da vielleicht, ja, ich glaube, ja, ich erkenne das Fenster, wo die weiße Ziegenbock-Skulptur drin steht. Das ist der Warteraum. Und da hatte man einen ganz, ganz tollen, wunderschönen, entspannten Blick in sehr bequemen Sesseln hier runter auf den Park, konnte da runterschauen, schön, sieht man hier und wieder einen Zug vorbeifahren, schaut auf den Park, schaut auf die vielen schönen jungen Menschen, die hier unten rumliegen und sich zu früher Stunde in der Sonne ahlen und Frisbees einander zuwerfen. Schön und jung, schön, weil jung, oder schön, weil weit entfernt. Denn die Attraktivität, das ist bekannt, wächst mit der Entfernung. Je näher man einem Menschen kommt, desto unattraktiver kann er oder sie werden. Und wird es auch in der Regel. Da muss dann Attraktivität durch Vertraulichkeit ergänzt werden, damit ein Mensch, wenn man ihn auf Porennähe vor sich hat, immer noch attraktiv ist. Einen unbekannten, fremden Menschen, wenn man ihn so nah hat, dass man die Poren, die Hautunreinheiten, die Falten, die Pickel mit Esser und die Essensreste zwischen den Zähnen sieht, den möchte man nicht in den Arm nehmen und innig herzen und küssen. Wenn es ein vertrauter, lieber Mensch ist, dann tut man das. Es ist einfach, so einfach ist das. Ich habe gerade eines der großen Rätsel der Menschheit gelöst. Vielleicht waren sie auch einfach nur schön, weil ich sehr entspannt da oben war und in einem der wenigen Momente in letzter Zeit, wo ich meinen Mitmenschen unbestätigt lieber Schönheit als Hässlichkeit unterstelle. Kommt auch nicht mehr so oft vor. Jetzt sitze ich auf jeden Fall hier unten, habe mir noch was zu essen geholt. Da denkt man auch nie dran. Man muss ja nüchtern dahin gehen und und dann sitzt man da aber noch eine Weile rum, bis der Zugang wieder gezogen wird, also die Nadel, beziehungsweise die Plastikkanüle, die da drin steckt. Das ist ja keine Nadel, da wird eine Nadel gestochen, da wird eine Plastikkanüle gelegt, damit man da rumhantieren kann und die nicht abbricht oder so. Und dann sitzt man da noch rum und dann wartet man ja auch noch darauf, dass man die gebrannte CD mit den Aufnahmen in die Hand gedrückt bekommt. Und zumindest war das in meiner in der Radiologie, in der ich früher immer war, so. Dann ist man einfach weggeschickt worden. Und hier ist dann auch noch ein Arzt oder eine Ärztin, in meinem Fall ein Arzt da, der einem wirklich ganz ausführlich erklärt, was auf den CT-Aufnahmen zu sehen ist. Und das tut ja schon mal wirklich sehr gut. Also vor allem hat es mir sehr gut getan, weil das, was da zu sehen war, sehr positiv ist. Die Metastasen sind geschrumpft, das heißt, die Therapie schlägt an. Ich habe jetzt nicht den Fehler gemacht, ihn zu fragen, wie lange dauert das denn noch, weil erstmal, das sagt der Radiologe sowieso nichts zu. Und ich wollte mir jetzt die Blamage einfach ersparen. Diesmal aber auch so, auch meine Lunge sieht gut aus, hat von Corona nichts abbekommen, ist im Vergleich zu der Aufnahme vom Januar, sieht die Lunge sogar deutlich besser aus. Das Zwerchfell hat sich, dass etwas erhöht war durch die OP, hat sich wieder gesenkt. Ich kriege besser Luft als vorher. Das merke ich zwar im Moment noch nicht so richtig super duper. Das liegt jetzt aber wohl wirklich gerade an Corona. Beim Radfahren und Treppensteigen habe ich wieder mal gekeucht wie ein Blasebalg, kurzatmiger Blasebalg, der ich bin. Aber so ist das ja schon schön. Ich wüsste jetzt zwar gerne, wie lange wirklich, aber wer kennt schon seine Zukunft außer Captain Pike? Oho, was für eine Überleitung. Achtung, Spoiler, ich rede jetzt über Star Trek Strange New Worlds. Wie schon beim letzten Mal. Obwohl ich ja gar nicht drüber reden kann, weil ich die Serie ja in Deutschland unmöglich gesehen haben kann, nicht wahr? Deswegen, wann wir in Deutschland, wir Trekkies, die neue Star Trek-Serie sehen können und darüber reden können, ohne auf Traumdeuterei und Hellseherei zurückgreifen zu müssen. Das liegt, glaube ich, meines Wissens nach in den Sternen. Oder, liebe Zuhörer, klärt mich auf. Ich bin wirklich sehr gespannt, denn im Gegensatz zu meinen allerersten Eindrücken, die ziemlich gemischt waren, sind meine zweiten Eindrücke zwar immer noch ziemlich gemischt, aber deutlich, deutlich positiver. Ich habe jetzt die zweite Folge, wie soll man sagen, ich habe sie nicht gesehen. Nicht gesehen, ein Wort oder mit Bindestrich. Und bin um einiges begeisterter schon. Das heißt, ich war ja auch schon von der ersten Folge ziemlich angetan, weil von den Problemen der Personen. Ich werde jetzt übrigens nicht über den Inhalt spoilern. So weit gehe ich nicht. Keine Angst. Da müsst ihr jetzt wirklich nicht befürchten, dass euch irgendwas Schlimmes jetzt hier verraten wird, falls ihr die Serie tatsächlich noch nicht gesehen habt. Aber nur soweit, die erste Folge, da im Hintergrund läuft gerade ein Zug durch und das sieht nach einem langen aus. Den müsst ihr jetzt einfach aushalten. Ich hoffe, ihr nehmt das als Atmosphäre an. Und auch das hier war gerade reine Atmosphäre. Ich habe doch irgendwo noch was zu trinken gehabt. Da ist Kohlensäure drin. Der Zug ist auch gleich vorbei. Der Zug gehört, wie man in Köln sagt. Das habe ich vergessen. Ach ja, auch die erste Folge war schon so, dass mich die Story, die hat mir gut gefallen. Gerade das Ende, die Auflösung, sehr gute Geschichte und sie fühlt sich wirklich, wirklich sehr Star Trek-ig an. Also man bekommt auch als alter Fan, der alte Serien gewohnt ist und dann sich wünscht, die große Botschaft vermittelt zu bekommen und die Philosophie, wobei ich aus eigener Erfahrung weiß, die Leute, die am lautesten danach schreien, die Philosophie von Star Trek wieder in den Serien zu sehen, weil das die Philosophie wäre, nachdem sie ihr Leben ausgeprägt haben. Ja, aus eigener Erfahrung weiß ich, dass die definitiv nicht unbedingt immer danach leben. Wie gesagt, die Serie bringt diesen Star Trek-Geist sehr schön rüber. Sie scheint auch nach dem Muster aufgebaut zu sein, jede Woche, in jeder Episode ein Planet of the Week, was ja auch sehr viele Fans, gerade die alten Fans, verzweifelt sich gewünscht haben. Mir persönlich ist das eigentlich ziemlich Wumpe. Mir geht es jetzt nicht darum, dass man nach dem alten Muster jede Woche eine Folge, die auf irgendeinem anderen Planeten oder irgendeinem anderen Alien oder Raumbegegnung oder sonst was spielt. Oder ob eben ein großer Handlungsbogen aufgebaut ist und der erzählt wird. Mir kommt es da eher auf die Erzählung an, ob die gut funktioniert, ob die gut geschrieben ist, gut inszeniert ist. Ob sie wie beispielsweise bei der zweiten Staffel PK komplex ist. Wenn sie zu einfach ist, finde ich das langweilig. Wenn sie überkomplex ist, so wie ich das aus der ersten Staffel PK in Erinnerung habe, dann ist sie verwirrend und ärgerlich. Und ich hatte jetzt, obwohl sich da wohl auch sehr viele Fans darüber beschweren, bei der zweiten Staffel keineswegs das Gefühl, dass das konfus wäre oder komplex oder dass man irgendwelche Handlungsstränge so reingenommen hat, weil einem die Ideen ausgegangen sind und dann wurde, wahrscheinlich wird auf die Geschichte mit dem FBI-Mann angespielt. Ich weiß es nicht. Also ich hatte bei der zweiten Staffel Picard im Gegenteil das Gefühl, da wird eine sehr gute, komplexe Geschichte erzählt. Da muss ein Problem bewältigt werden und das kann man nicht straight machen, wie das dann auch so ist. Es tauchen immer wieder neue Hindernisse auf und die wurden bewältigt und trotzdem hat es jede Folge geschafft, auch noch eine Geschichte zu erzählen. Also auch hier haben wir zwar den Handlungsbogen, aber der nicht so nahtlos ineinander übergehende, so alle dreiviertel Stunde ein Cut, sondern jede Folge bei der zweiten Staffel Picard hat ihre eigene Geschichte erzählt und es hat für mich hervorragend funktioniert. Aber Strange New Worlds scheint jetzt wieder mehr in die Richtung zu gehen. Jede Folge eine eigene Geschichte Planet of the Week mäßig zu erzählen, wie das halt früher üblich war. Und so staffelübergreifend geht das dann wohl eher in Richtung Charakterentwicklung, wie sich die Personen entwickeln. Und genau an dem Punkt setzt bei mir das ein, was ich immer noch ganz schwierig finde. Und da werde ich jetzt ein bisschen spoilern, aber auch versuchen, nicht zu sehr inhaltlich ins Detail zu gehen. Die Personen, die da vorkommen, das sind Personen, die wir wirklich zu einem großen Teil, zu einem vielleicht nicht großen, numerisch großen Teil, quantitativ, aber qualitativ großen Teil, also wichtige Personen schon kennen. Das sind zum einen, wie wir schon aus der zweiten Staffel Discovery kannten, Spock, wohl einer der bekanntesten Figuren aus der Star Trek Welt. Dann ist da Captain Pike, den mittlerweile die Discovery-Fans auch gut kennen oder die Discovery-Gucker zumindest auch gut kennen, aber der auch den TOS-Fans damals nicht unbekannt war, der in der nicht gesendeten Pilotfolge The Cage vorkam, die dann später in Talos 4 Tabu auch nochmal in leicht umgeschnittener Form in die alte Serie gefunden hat. Also ein bekanntes Gesicht. Der Kommandant der Enterprise vor Captain Kirk. Dann war da seine erste Offizierin, Nummer 1, jetzt mittlerweile einen Namen bekommen hat, Una, glaube ich. Aber ich bin gerade ohne Notizen, was das angeht, etwas aufgeschmissen. Deswegen weiß ich gerade auch die Namen der Schauspieler nicht. Anson Mount, das ist Pike. Den Namen habe ich mir gemerkt. Spock wird gespielt von Peck irgendwas oder Peck, kann das stimmen? Dem Enkel von Gregory Peck? Er sieht für mich immer noch ein bisschen aus wie Bully Herbig. Das ist schwer abzustellen. Und Nummer 1 habe ich den Namen wirklich einfach vergessen. Ist ein relativ bekannter Name, also wirklich auch schon vorher kannte man den, wenn man etwas nerdmäßig unterwegs ist. Ich komme nicht drauf. Jetzt haben wir neue Gesichter. Unter anderem auch relative Größen, was das angeht. Also die wichtigste, also eine der Hauptfiguren aus der TOS-Zeit, das war Uhura, die damals in den 60ern halt, das war schon ziemlich aufsehenerregend, da ist auf der Brücke eine Frau, eine schwarze Frau und sie ist Offizierin. Sie ist zwar, heute betrachten wir ihren Job eher als, würden wir sagen, das ist die Telefonistin, die Dame vom Amt, wenn man es ganz böse sagen will, aber damals war das geradezu revolutionär, dass eine schwarze Frau in einer Führungsposition, die ja wirklich nicht einfach nur irgendwie Sekretärin war, sie war eine Offizierin, sie war Lieutenant. Das hat die Fernsehwelt schon ein bisschen auf den Kopf gestellt damals. Heute lockst du damit keinen mehr hinterm Ofen vor und deswegen muss jetzt die neue Uhura, Nyota Uhura, die hat, ich weiß gar nicht, wann Uhura ihren Vornamen bekommen hat, in der alten Zeit, ich glaube in den JJ-Filmen, ich bin mir nicht ganz sicher. Also relativ spät erst. In der Serie jetzt kommt sie als Kadett aufs Schiff und weil es halt nicht reicht, eine schwarze Frau zu sein, um für Furore zu sorgen, ist sie jetzt, kriegt sie jetzt noch jede Menge Backstory. Sie ist ein unglaubliches Sprachentalent, so eins unter zigtausenden, wie an irgendeiner Stelle gesagt wird, auch wenn das, ja, so in etwa leicht sind verändert, gebe ich zu. Aber trotzdem passend. Uhura war in der Serie und auch in den alten Kinofilmen nie ein Sprachtalent. Sie war Kommunikationsoffizierin, aber der Posten des Kommunikationsoffiziers oder Offizierin war nicht mit Sprachen, mit Linguistik verbunden. Das kam erst später durch die Serie Enterprise, als man Ensign Hoshi, ach, ist das peinlich. Der hatte man den Backstory gegeben, sie ist Linguistin, sie ist Sprachexpertin, weil es zu der Zeit in der Enterprise spielt, also noch ein Jahrhundert vor TOS, im 22. Jahrhundert, da gibt es keinen Universalübersetzer, zumindest noch keinen fertig funktionierenden. Hoshi gehört zu den Leuten, die gerade den erst aufbauen, und du brauchst dann an Bord eines Schiffs, das auf Aliens trifft, irgendwo eine Person, die in der Lage ist, mit denen zu kommunizieren, auf die Sprache zu lernen der Aliens und den Aliens in ihrer Sprache auch zu sprechen. Und das war dann logischerweise auch die Anforderung an die Kommunikationsoffizierin. Uhura dagegen, das hat man in der Serie gesehen. Entschuldigung, ich muss gerade nochmal hier am Kabel fummeln. Das macht immer Geräusche. Uhura dagegen war eher... ich hatte das Gefühl, nach dem, was man von Uhura gesehen hat, dass der Posten des Kommunikationsoffiziers, Kommunikationsoffizierin, eher den technischen Aspekt der Kommunikation, also das, ja, altmodisch betrachtet, der Funker betrifft. Da kommt ein Hund auf mich zu. Was mache ich mit dem Hund? Verjagen, verscheuchen, aufessen, klein genug wäre er. Und er pinkelt auf ein Stück Alufolie und markiert es. Das finde ich, ja, hündisch. Und da weit genug weg ist, stört es mich auch nicht, sondern vergnügt mich in gewisser Weise. Ich glaube, es könnte ein Spitz sein, der Hund. Ein Spitz, woher kenne ich das? Aus Wilhelm Busch. Seht, da war die Witwe Bolte, die das auch nicht gerne wollte. Die hatte einen Spitz, wenn ich mich richtig erinnere. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Ach ja, man hat in der Serie damals zum Beispiel auch gesehen, dass Uhura zusammen mit Spock eine ziemlich komplizierte Reparatur an einem Kommunikationssystem vorgenommen hat. Also da wurde auch nicht gesagt, geh sie mal zur Seite, Schätzchen, lass mal einen Mann ran, der repariert das. Nein, sie hat das repariert. Sie war technisch versiert und kompetent, und das ist überhaupt, das ist gar nicht in Frage gestellt worden. Das hätte mich natürlich, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, ich glaube nicht mal, wenn ich das als Kind gesehen hätte, was ich nicht weiß, überhaupt nicht verblüfft, weil ich schon als Kind wusste, Reparaturen lässt man lieber die Mama machen als den Papa. Die Mama ist nämlich geschickter und daher halt mit dieser Grundvoraussetzung bin ich ehrlich gesagt auch immer ein bisschen mit dem Gedanken aufgewachsen, warum sollen Frauen in irgendeinem Bereich ungeschickter oder weniger geeignet sein als Männer? Das ist wirklich eine frühkindliche Prägung, die sich mein ganzes Leben durchzieht und mich in diesen Fragen, was war denn das jetzt hier? Hier ist gerade Staub aufwirbeln, ein Streifenwagen durch den Park durchgefahren. Was machen die hier? Vermuten die hier gerade ein Verbrechen? Oder wo fahren die hin? Die fahren jetzt Richtung Kinderspielplatz. Was da jetzt wohl gerade im Busch ist? Außer dass sie Staub aufwirbeln. Verdammte Scheiße. Nun ja, und wenn ich mir jetzt anschaue, wir kriegen jetzt hier das Wunderkind Uhura. Wunderkind im Übertragenen, ein Kind ist sie ja nicht mehr, sondern eine erwachsene junge Frau. Sie ist gerade Kadettin auf der Sternflotte, die das Sprachwunder schlechthin ist. Und dann schaue ich mir Uhura aus der Serie oder den Filmen an, wo sie definitiv kein Sprachwunder ist. Im sechsten Film sie mühsam mit irgendwelchen angestaubten Wörterbüchern in der Hand versucht, sie radbrechend klingonisch zu sprechen und macht eine extrem schlechte Figur dabei. Das passt nicht so richtig zusammen. Oder es impliziert halt, dass diese junge, kompetente Frau, diese sehr kompetente Frau, diese unglaublich talentierte Frau, vieles von ihren Fähigkeiten verlieren wird. Oder nicht verlieren, sondern verschleifen wird. Wenn man, das, wie es ja häufig so ist, wenn man eine bestimmte Fertigkeit nicht regelmäßig trainiert mit der Zeit, lässt das dann nach und es wird dann weniger. Also, dann denke ich mir, ja, da war sie eins der großen, vielversprechenden Sprachtalente mit 20, sage ich jetzt mal, Anfang 20, so ungefähr würde ich sie schätzen in der Serie. Und mit Mitte, Ende 50 ist sie, hat sie scheinbar so viel von ihren Sprachfähigkeiten verloren und nicht mehr weiter trainiert, dass sie nicht mal simpelste Brocken auf Klingonisch sagen kann. Und Klingonisch ist keine Sprache, die zu dem Zeitpunkt unbekannt ist. Wenn Hoshi in Enterprise stammeln muss, weil sie irgendwas auf Klingonisch sagen soll, wenn sie gerade in der ersten Folge zum ersten Mal überhaupt klingonische Sätze hören, dann verstehe ich das. Aber bei Uhura im sechsten Kinofilm, eieiei. Und das ist so das, was ich generell mit den Figuren gerade so vor mir habe. Ich nehme jetzt wirklich nur Uhura als Beispiel. Das sind ja noch andere, wie beispielsweise Schwester Chapel, die in der Serie auch noch eine etwas größere Rolle spielt. Also nicht größer als die von Uhura, deutlich kleiner. Aber von den Nebenrollen ist sie zumindest ein wiederkehrender, recht wichtiger Charakter. Wir haben auch noch andere, Dr. Mbenga oder den Transporterchef Kyle. Gott, er ist dann jetzt Asiate, damit kann ich leben. Er hat keine so wichtige Rolle in TOS gespielt, dass ich den jetzt nicht freudig mit einem Asiaten besetze. Scheint jetzt auch keine größere Rolle zu haben. Nur ein Asiate auf dem Schiff ist ja durchaus im Sinne von Roddenberry, der da immer großen Wert darauf gelegt hat. Ja, gerne. Den Kanon Redcon in so kleinen Bereichen stört mich auch ein Redcon nicht. Aber in größeren Bereichen. Oder wir kriegen, da spoilere ich jetzt zu viel. Wir kriegen eine Nebenfigur jetzt als einen der Hauptnebencharaktere, ich weiß nicht, wie groß seine Rolle werden wird, von dem wir wissen, dass er in TOS einen sehr verfrühten und sehr tragischen Tod sterben wird. Auch wenn wir von dem Tod selber gar nicht so viel sehen. Wir kriegen den in der Serie, glaube ich, nicht mal lebendig zu sehen, aber wir kriegen die Auswirkungen zu zeigen. Und jetzt ist es so, ich sehe jetzt diese Figuren und was immer mir gerade erzählt wird, ich kenne deren Zukunft. Ich weiß, wie deren Zukunft aussehen wird. Wird mir jetzt also gezeigt, dass irgendjemand von denen in tödlicher Gefahr ist, weiß ich, nö, das ist nicht in tödlicher Gefahr. Man sollte zwar immer damit rechnen, dass Charaktere sterben in neuen Serien. Das ist ja spätestens seit Game of Thrones, sagt man, ist das üblich. Aber das war ja auch schon in TNG der Tod von Tasha Yar in der ersten Staffel. Das war, wann war das? 1989 oder schon 90? Da bringe ich jetzt gerade die Zahlen durcheinander, aber so um den Dreh rum. Ne? Hat alle geschockt. Und sowas ist heute normal. Wir wissen jetzt also, wenn Uhura oder Schwester Chapel oder Spock oder besagter anderer, dessen Namen ich nicht nennen will, weil es wirklich ein Spoiler wäre, wenn die in tödliche Gefahr sind oder ihr Leben auf dem Spiel steht, was jetzt auch einmal schon war, dann weiß ich, ja, die werden überleben. Das ist überhaupt nicht, dann muss, das ist irgendwie nicht so spannend, da muss halt die Spannung irgendwo anders her erzeugt werden. Tja, und das finde ich schade, weil da nimmt man sich so ein bisschen was. Oder man, ich weiß nicht, wie die Serie damit umgehen wird. von Pike wissen wir, der hat den erwartet ein ziemlich grausiges Schicksal, so eine Art lebender Tod, entstellt in einem lebenserhaltenden Kasten, wird er dahin vegetieren, kann nicht sprechen, kann nichts machen, bis ihn irgendwann Spock auf den Planeten Talos 4 zurückbringt, wo er dann unter einer künstlichen Simulation den Rest seines Lebens glücklich leben kann. Das wissen wir, das ist kein Spoiler, das wissen wir aus der Serie TOS aus den 60ern schon. Talos 4 Tabu, die Doppelfolge, die den nicht gesendeten Pilotfilm nochmal aufgearbeitet hat. Und das ist eben auch in der zweiten Staffel Discovery wieder aufgegriffen worden und Pike hadert jetzt in dieser Serie regelmäßig damit, dass er seine Zukunft kennt. Und da kommen dann schon so Momente, wo Nummer 1 ihm dann sagt, ja, aber was ist denn, wenn die Zukunft noch gar nicht festgeschrieben ist? Da ist doch noch alles offen. Und dann denkst du ja, nee, ist es ja nicht, dass wenn ihr das jetzt ändert, dann ändert ihr wirklich massiv etwas. Dann ist das Retcon, dann ist das ein massiver Eingriff und das Ganze spielt halt immer noch ein paar Jahre vor TOS. Wir kennen seine Zukunft. Und anders als eben die Charaktere selber, kennen wir auch die Zukunft von Uhura, von Chapel und so weiter. Und ich weiß nicht, ich befürchte natürlich, dass die Serie das richtig, richtig, richtig super duper schlecht angeht und da richtig Murks baut und einmal in die Kackekiste greift. Ich hoffe, dass sie das richtig, richtig super duper gut machen, denn auch das ist möglich, und da was Tolles draus machen. Eine tolle Charakterstudie für Pike und vielleicht tatsächlich irgendwann auch mal thematisieren, diese Meta-Ebene thematisieren, dass wir Zuschauer ja durchaus wissen, was aus den anderen wird. Weil ich finde, wenn man dieses Fass schon aufmacht, dass die Zukunft bekannt ist und wie lebt jetzt jemand damit, dass er seine Zukunft kennt und die Zukunft sieht drüber aus, und dann nimmt man lauter Charaktere dazu, die ihre Zukunft nicht kennen, die Zuschauer kennen sie aber sehr wohl. Das ist ja, muss ja auch nicht, das sind ja auch keine schlimmen Zukunften durch die Bank durch. Ich weiß jetzt zum Beispiel gar nicht mehr, was Dr. Mbenga macht. Ist total überfordert gerade. Ich glaube gar nicht viel, aber da kann ich mich irren. Kyle, Transporterschiff Kyle, macht nichts. Und Chapel macht, glaube ich, später Karriere als Ärztin in der Sternflotte. Das wird nicht groß gezeigt. Die verschwindet einfach so ein bisschen. Ja, und Uhura kennen wir. Die muss mit Ende 50 nackt mit den Fächertanz in der Wüste tanzen. Das ist keine schöne Zukunft. Das möchte man ihr jetzt mal sagen. Wenn sie sich schon unangenehm, peinlich berührt fühlt, weil ihre Arschloch-Kollegin sie reinlegt und sagt, du möchtest vielleicht gerne für das Captain's Dinner deine Gala-Uniform anziehen. Kicher, kicher, bin ich clever, hab dich reingelegt. Und ihr das schon peinlich ist, dann sollte man ihr jetzt mal sagen, warte erst mal ab, was da später in 30, 40 Jahren in der Wüste auf dich zukommt. Dann ist das jetzt überhaupt nicht mehr peinlich. Das ist nur noch ein Furz. Aber das weiß sie natürlich nicht. Und wir Zuschauer wissen das und wir sind da im Nachteil ihr gegenüber. Schwierig, schwierig, schwierig. Tja, nun, was nehme ich mit? Die Hoffnung, dass die Serie richtig, richtig schön wird. Denn ich habe gerade tatsächlich durchaus Spaß an ihr. Es ist faszinierend. Die Befürchtung, dass diese Charaktere schlecht geschrieben werden und es einen Widerspruch gibt, dass die Personen, die jetzt kompetent und selbstbewusst und interessant sind, dann man sagt ja, und später stehen die halt nur am Rand rum. Schwester Chapel hat in der Serie keine so wahnsinnig aufregenden Rollen mehr. Das Persönlichste von ihr ist, dass sie Spock anhimmelt und das war's schon. Ansonsten ist sie halt Assistentin von Dr. McCoy und man kann jetzt natürlich sagen, ja, aber wir wissen ja nicht, was diese Figuren machen, wenn wir gerade nicht hingucken. Ja, aber das ist ja genau das Problem. bei realen Menschen kann ich das sagen. Ich weiß zum Beispiel nicht, was all diese Menschen hier um mich herum machen, wenn ich sie nachher nicht mehr sehe. Ich gehe davon aus, dass die junge Frau da drüben später wieder ein Oberteil anziehen wird. Das ist bedauerlich. Aber es ist nur eine Vermutung. Ich werde es nicht... Oh, da kommt der Hund wieder, der Spitz. Was macht er denn? Er trägt einen Ball. Ja, schön, jetzt legt er sich in den Schatten und wendet mir sein Hinterteil zu. Wahrscheinlich hat er den Kommentar über die junge Frau gerade gehört und will mir seine Verachtung ausdrücken dadurch, indem er mir sein Rektum ins Gesicht streckt. Und wozu? Zu Recht natürlich. Genau, sag's mir nur. Hast du recht. Aber ich weiß halt, bei fiktiven Charakteren, weiß ich nur, was mir von ihnen erzählt wird. Alles andere ist Fanfiction. Ich kann die tollsten Geschichten mir ausdenken, was Uhura in ihrer freien Zeit macht oder Schwester Chapel in ihrer Zeit, nachdem sie auf der Enterprise war. Und das bleibt aber Fanfiction, denn ich weiß von diesen Figuren nur das, was mir gezeigt wird. Entweder direkt oder auch ganz und gar indirekt. Das kann ja sein, dass irgendjemand am Rand von irgendeinem Kinofilm mal erwähnt, ach übrigens, Schwester Chapel ist Chefin der medizinischen Abteilung. Das halte ich sogar für möglich. Ich bin gar nicht sicher, ob ich mir das jetzt irgendwo einbilde, ob das Fanfiction ist oder ob ich das als Gerüchteweise mal irgendwo gehört habe. Müsste ich mal nachforschen, ob das so ist. Mal auf Memory Alpha nachschauen. Memory Alpha ist ja das Nachschlagewerk für den A-Kanon. Memory Beta, da ist dann auch der B-Kanon, sprich Romane, Spiele, Comics etc. mit drin. Aber wenn es mir im A-Kanon nicht in irgendeiner Weise gezeigt wird, muss ich leider als Zuschauer, und das ist meine Sichtweise, vielleicht ist sie hemmungslos, hoffnungslos, fantasielos oder was, aber was mir nicht gezeigt wird, existiert halt einfach nicht. Und das ist schwierig. Vielleicht werden mir jetzt diese Figuren so aufgebaut, dass ich weiß, was die in ihrer freien Zeit machen und dass ich dann auch projizieren kann, okay, das machen die jetzt und das machen die wahrscheinlich in 10 Jahren, wenn die Serie TOS spielt, dann auch in ihrer freien Zeit. Und dann sind die tatsächlich interessanter geworden dadurch. Im schlimmsten Fall kann ich das nicht projizieren durch das, was ich jetzt gesehen habe. Und dann werden diese Figuren, die schon sowieso immer mit dem Makel der Unterbeschäftigung, was storymäßig dastehen, weil sich halt die Serie dann doch immer mehr auf Kirk, Spock und auch schon deutlich weniger McCoy konzentriert hat, als auf die restlichen Hauptcharaktere, die haben einfach immer viel zu wenig eigene Geschichten bekommen. Und wenn schlecht wird, wirken die jetzt dadurch noch blasser und farbloser. Das fände ich auf eine gewisse Weise tragisch. Aber wie gesagt, das ist meine Sichtweise, die muss auch nicht stimmen. Die mag etwas sehr speziell sein. Da gehe ich jetzt vielleicht eher ich wollte jetzt Erschaffer von Fiktion sagen, das ist ein bisschen sehr hochgegriffen, aber natürlich muss ich durch meinen Beruf genau in diesen Sparten denken, weil das ist ja letzten Endes, was ich beruflich auch mit meinen Kollegen und Kolleginnen mache, wir erschaffen Fiktion und dann denkt man unter Umständen halt etwas mehr auf Bahnen der Produktion als auf Bahnen ich nehme diese Personen, von denen ich da rede, diese fiktiven Personen, auch gerne als reale Personen wahr und spiele mit den Was-wäre-wenns und was machen die wohl und wie geht's weiter. Aber ich weiß, dass das einfach nur ein Spiel ist, dem der reale Hintergrund fehlt. Wenn ich jetzt mit diesen 5 Ballspielern, dieses komische Trampolin, Spiel, wo so in der Mitte so ein seltsames Netztrampolin ist, wo man dann einen Ball drauf wirft, der dann wegdopst. Ich habe das schon mal gesehen, ich weiß nicht, wie das heißt. Von denen könnte ich mir jetzt irgendwas ausdenken, was sie in ihrer Freizeit, also die haben ja uns offensichtlich Freizeit, in der freien Zeit, in der die Kamera, also mein Auge nicht auf sie gerichtet ist, machen. Und es wäre genauso fiktiv, Es wäre genauso unreal, genauso nicht wirklich, aber es hätte die reale Basis, dass diese Personen real existieren, während das eben bei Uhura und Chapel nicht der Fall ist. Das sind rein fiktive Figuren. Es wird gerade extrem philosophisch und dafür leider viel zu platt. Wenn man schon philosophiert, sollte man Tiefsinn produzieren. Sollte man das? Ist das ein Anspruch? Das habe ich jetzt so gesagt. Aber ab wann weiß man, ob es Tiefsinn ist? Kann man beim Philosophieren auch platt philosophieren? Also natürlich kann man, man kann es ja sehr wohl, aber ist das schlimm? Wo ist der Maßstab für tiefe oder platte Philosophie? Ich glaube, ich muss jetzt noch was essen, denn das scheußliche Märzenich-Croissant von gerade eben, das hat nur die Leere in meinem Magen gefüllt. Das mache ich jetzt keine Werbung für Märzenich. Ich glaube nicht, dass mir diese Bäckereikette was dafür zahlen würde, dass ich seit 20 Jahren bei jeder sich bietenden Gelegenheit verkünde, dass das mit Abstand die schlechtesten Bäckereien von ganz Köln sind. Aber es waren leider die einzigen hier in der Nähe verfügbaren und mir hing der Magen wirklich in den Kniekehlen. Und nun ja, dann ist der Teufel fliegen und der liebe Felo isst ein Märzenich-Croissant. Was es nicht alles gibt. Ich verabschiede mich von euch. Futter jetzt noch ein bisschen was und dann mache ich mich mal wieder an die Arbeit. Ich habe jetzt Arztbesuch und Mittagspause bis an die Grenzen der Höflichkeit ausgedehnt. Macht's gut, lebt flott und in Frieden. Tschüss.